Das versendet sich. Der Podcast mit Katja Vogt und Clemens Nicol.
Maxi Stettenbauer ist eine Bühnenurgewalt, ein niederbayerischer Stand-up-Nerd, der sich vom Gaming-Sender hochgearbeitet hat zu einem der prägenden Live-Comedians in Deutschland. In seinen Soloprogrammen erzählt er vom ganz normalen Wahnsinn zwischen Klimaangst, Kriegsnachrichten, Familienleben und Selbstzweifeln laut, schnell, sehr präzise beobachtet und immer mit dem Mut auch über Depressionen, Panikattacken und eigene Brüche zu sprechen.
Neben der Bühne schreibt Maxi Bücher wie Meine Depression ist deine Depression und 11,5 Rules für dein erfolgreichstes Leben, in denen er die Selbsthilfeindustrie auseinandernimmt und trotzdem eine klare Botschaft hat: Humor ist kein Weglaufen, sondern ein Werkzeug, mit dem wir uns selbst und diese Zeit ein bisschen besser aushalten können. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Servus Maxi!
Servus, hallo, danke für die Einladung.
Maxi, erste Frage: Wann hast du zuletzt deinen Humor dringend gebraucht?
Da sind so ein paar Sachen zusammengekommen. Ich habe einen neuen Wagen und wir haben mit dem neuen Wagen unseren Hund abgeholt, unseren Welpen. Und der Welpe fand die Rückfahrt ein bisschen spannend und sehr aufregend und hat sich dann so übergeben im Auto, was völlig nachvollziehbar war, wo mich auch jeder gewarnt hat, was auch vollkommen klar ist, was niemanden überrascht, so. Aber trotzdem war da so in dem Moment so, brandneues Auto und Rücksitz voll gekotzt. Und das Auto gehörte auch nicht mir. Es ist ein Leihwagen. Das heißt, da war alles mit dran. Also ich musste dann mit dem eigentlichen Besitzer des Leihwagens, musste ich reden: Du, pass auf, ich habe deinen Wagen jetzt seit 2 Tagen und ich habe mir überlegt, dass ich den von dem Welpen vollkotzen lasse hinten. Und mich ärgert das dann so. Da bin ich so eine Viertelstunde, 20 Minuten in dem Ärger, ja, und dann wechselt das in den Groll. Dann geht das so über in Verachtung. Und irgendwann lache ich drüber, ja, aber ich muss immer erst durch diesen Zyklus des Hasses muss ich erst durch, ja, und dann komme ich irgendwann zum Humor.
Aber das kennst du schon von dir, das ist so immer so eine Linie, die du...
Ja, immer.
Okay.
Immer. Erst immer totaler Abfuck, warum ich, das ist ja ungerecht. Dann irgendwie, mein Gott, die Welt hat sich gegen mich verschworen, das ist alles scheiße, der Welpe hat sich das überlegt vorher, der hat das geplant, dass er mir auf den Rücksitz kotzt, so. Und dann die Verachtung: Ich werde nie wieder mit diesem Welpen reden, ich werde den einfach irgendwo in der Ecke, werde ich den alleine liegen lassen, ich werde den nie angucken. Und dann, spätestens dann, wenn es einfach so absurd wird, dann denke ich mir so, boah, Alter, du bist einfach wieder voll in deinem Muster, in deinem Film drin und so. Und dann schreibe ich mir das auf und dann wird vielleicht eine Nummer draus.
Ja, aber so ist es bei Familienmitgliedern. Die kotzen einem halt manchmal auch auf die Rückbank, gell?
Ja, also ich würde sogar bei Familienmitgliedern sagen, sie kotzen einem ins Leben. Ja, also sie kotzen dein Leben voll. Ja. Und du hast überhaupt gar keine Chance.
Ja. Aber wie ist denn jetzt aktuell der Zustand des Welpen? Also habt ihr euch wieder versöhnt? Wer ist es überhaupt? Also wenn wir hier schon sprechen, wir über einen Rüden, sprechen wir über ein Weiberl?
Eine Hündin, ein Weiberl, die Fee, ja. Ja, sie heißt Fee, den Namen hat sich meine Tochter aussuchen dürfen. Und damit ist ja auch schon klar, dass ich diesen Hund niemals rufen werde. Also das könnt ihr einfach mal vergessen. Ich werde nicht irgendwie im Park irgendwo stehen und irgendwie Fee rufen. Wenn ich habe meiner Frau schon gesagt, wenn ich mit dem Hund Gassi gehe und Fee läuft weg, dann ist sie einfach weg. Ich werde sie nicht rufen. Ja, das ist dann einfach vorbei dann, ja.
Vom Winde verfeht.
Vom Winde verfeht, ja.
Jesus.
Sehr gut.
Katja.
Ja, wunderbar. Ja, schau, ich habe meine Hündin Resi genannt. Da tue ich mich natürlich deutlich leichter.
Ja, das geht für einen Bayer auch gut, glaube ich.
Aber er ist eine coole Hündin so. Also sehr, sehr, eigentlich so im weitesten Sinne sehr gut erzogen bis jetzt schon. Ich meine, sie ist jetzt irgendwie 11 oder 10 Wochen alt oder so, aber gut erzogen, hat sich auch mit den anderen 3 Katzen perfekt vertragen und so. Das ist alles schon, also es läuft immer sehr glimpflich, aber ich bin so eine Prinzessin auf der Erbse. Was sehr gut ist als Comedian, wenn man so eine Prinzessin auf der Erbse ist, wenn einfach einen so Kleinigkeiten triggern können, weil dann hat man sofort wieder irgendwie so eine Perspektive und man hat sofort eine Haltung und man kann weil es ist ja eine Nichtigkeit, über die man sich da aufregt, so, ne? Aber es ist so diese emotionale Befangenheit, die es dann so lustig macht, so. Glaube ich, keine Ahnung.
Also, wir sind jetzt schon mittendrin, also wir sind schon halb wieder in einem Programm von dir, habe ich das Gefühl, Maxi.
Okay.
Aber wenn du jetzt mal, also angenommen, der seltene Fall, es sollte dich überhaupt jemand nicht kennen, ja? Hm. Wie erklärst du das, was du da auf der Bühne machst und wer du bist?
Ja, also ich sage eigentlich immer Stand-Up-Comedian, aber damit kann man in Deutschland so wenig anfangen. Bei Stand-Up-Comedy, da denkt man dann immer so an Otto oder an Atze Schröder oder so, die einfach auch wirklich prägende Figuren waren in der deutschen Geschichte. Auch so jetzt nicht nur Humor, sondern auch einfach insgesamt einfach total mit Deutschland verwoben sind und einfach hier historische Persönlichkeiten mittlerweile sind, muss man ja sagen. Mein Ding bei Stand-Up war eigentlich immer so das, was so in den 80ern in den USA angefangen haben, dass Comedians aufgehört haben, Character zu spielen, sondern als sie selber auf die Bühne gehen. Und der Character ist dann quasi sie selber, ja. Mhm. Aber so weit erkläre ich das gar nicht. Ich sage einfach, ich bin Komiker. Ja, weil die Leute damit einfach mehr anfangen können als jetzt Comedian oder so. Das finden die schon wieder irgendwie. Und es ist ja auch wirklich so, in Deutschland ist es ja so, dass die Leute lustige Tiervideos oder Videos, wo Leute auf die Fresse fallen und ein Stand-Up-Comedian alles als Comedy sehen. Ja, das ist ja für die nicht ein Unterschied oder so. Deswegen sag ich immer, ich bin Komiker. Und die Leute, die sich's angucken, die finden es dann gut. Oder die Leute, die einfach die nichts damit anfangen können, die sagen dann so, oh, der schreit ja nur oder das geht ja gar nicht, was der macht oder so. Für die rede ich dann einfach nur, ja.
Ja. Du bist jetzt seit, glaube ich, gut 15 Jahren auf den Bühnen unterwegs. Wann war denn so für dich wirklich klar, dass du sagst, okay, also jetzt setze ich wirklich alles auf Stand-Up. Das mache ich jetzt, das ziehe ich jetzt durch, das ist mein Weg.
Von Anfang an. Von Anfang an. Also ich hab meinen ersten Open-Mic-Auftritt gemacht in Köln. Das war am 9. September 2009. Und bin von der Bühne gegangen. Ich bin komplett gebombt, hat überhaupt nicht funktioniert. Auch Leute fanden mich auch scheiße und der Veranstalter hat gesagt, wissen wir nicht, ob wir das nochmal machen. Und ich habe aber dann gesagt so, das bin ich jetzt. Das ist es. Weil ich fand, dass da war irgendwas, was ich so cool fand und so. Also da wurde ich wirklich vom Zuschauer zu jemandem, der es selber macht, so. Ja, und dann habe ich einfach, mir war einfach immer klar, so, man muss da schon so sein, Hunde. Also ich weiß noch, als ich beim Arbeitsamt war und weil ich hatte ja auch eine Länge am Anfang keine Arbeit, ich habe ja auch kein Geld verdient, aber ich hatte eine Festanstellung bei Giga, das heißt, ich war dann beim Finanzamt und da haben die dann gesagt so, ja, aber haben Sie denn keinen Plan B? Und ich habe halt wirklich gesagt, mit, keine Ahnung, 20 habe ich halt gesagt so, ja Leute, wenn man einen Plan B hat, braucht man keinen Plan A. Was ist denn das für ein scheiß Plan A, wenn man mit einem Plan B rumläuft, ja? Heute so, wenn ich so rückblicke, denke ich mir so, boah, Alter, ich war einfach auch ein bisschen dumm. Ich war auch einfach ein bisschen naiv und so. Aber ich glaube, diese jugendliche Naivität am Anfang, dass man einfach sagt, ey, ich gucke jetzt, ich gehe jetzt einfach mal voll rein und ich gucke einfach, die hat mir viel gebracht damals.
Große Vorbilder.
Du hast es gerade schon angesprochen, die 80er Jahre, dieses Stand-up in Amerika, das war so das große Vorbild. Also kannst du es nochmal konkreter sagen, was hat das so ausgemacht? Also die Leute haben nicht mehr irgendwelche Charakter gespielt, aber was haben die dir da so vorgegeben, wo du gesagt hast, da will ich auch hin?
Ja, also es gab in den Staaten, so in den 60ern und 70ern, wo das ja alles noch wesentlich morbider war. Also nicht morbider, sondern wesentlich formeller und alle waren im Anzug und Krawatte. Wenn du dir die Late-Night-Shows, gibt's auf YouTube total viele Ausschnitte so. Da gab's, man nannte das Suit-and-Tie-Comedians, also einfach Anzug. Und weil Stand-Up-Comedy hat eine Vaudeville-Vergangenheit und das war Theaterabende. Leute machen sich schick, gucken sich an und dann kommt zwischen den Stripperinnen kommt dann der Comedian und erzählt Witze. So war, das waren die ersten Stand-Up-Comedians. und die kommerziell Geld verdient haben. Man kann noch weiter zurückgehen und dann auch jüdische Geschichtsabende zum Beispiel in den jüdischen Gemeinden, da kam das dann eigentlich auch her. Und dann kann man auch nach Europa gehen, Karl Valentin und so weiter. Also diese Idee, dass jemand auf die Bühne geht und erzählt, die kannst du wirklich die Menschheitsgeschichte lang, das hat schon immer gegeben, aber dass es eben witzig war, da kam halt der Kapitalismus dann mit dazu und die haben dann gesehen, so, ah, okay, man kann damit Geld verdienen. Und dann ist es halt losgegangen, dass Leute sich gegenseitig imitieren, was ist der profitabelste Weg. Und da hatten halt alle Anzug an und Krawatte und haben halt alle dieselben Witze erzählt. Also da hat dann wirklich einer gesagt, so, pass auf, wir beide haben denselben Witz, ich bin aber der Bekannteste. Das heißt, ich erzähle ihn weiter und du gibst ihn bitte auf, ja. Und dann kam ein Comedian, der nennt sich Lenny Bruce, ja. Und Lenny Bruce war der erste Comedian, der jetzt mal gesagt hat, Leute, ich rede jetzt nicht nur darüber, wie blöd, weil es war ja auch wahnsinnig misogyn damals auch, ne? Also frauenfeindlich und aber wirklich nicht so wie heute, so verdeckt, wobei heute jetzt wird es wieder offensichtlicher. Aber damals war das halt einfach wirklich on the nose. Die Alte geht mir auf den Sack, die ist völlig minder bemittelt und so und also wirklich schlimm. Und Lenny Bruce hat halt auf einmal gemacht: so, ich mache jetzt Witze über die Kirche. Ich gehe jetzt auf die Regierung. Ich gehe jetzt auf und benutze auch wirklich ganz klare Schimpfwörter, also N-Wort und so weiter, um die zu dekonstruieren, ja, also um die quasi zu entkräften, so, ne, das würde ich heute auch nicht mehr so machen, wie der das gemacht hat, aber das war so der Erste, der auf einmal so ein Tabu in der Branche gebrochen hat. Und aus dieser Entwicklung von Lenny Bruce kamen dann Leute wie Richard Pryor oder George Carlin, die vorher auch Suit-and-Tie-Comedians waren, die vorher auch quasi so mitgespielt haben und saubere Jokes und alles war clean und alles in Ordnung. Und irgendwann, als auch die Counterculture in den 70ern, ne, die Hippie-Bewegung hochkam, ja, haben die halt diese Comedians damals so beeinflusst, dass die Comedians gesagt haben, auch von Leuten wie Jimi Hendrix, George Carlin hat auch Begegnungen mit Jimi Hendrix erzählt, wo der dann sagt, ach, guck mal, diese Künstler, die machen nicht nur ihren Shit, um ein Publikum zu befriedigen, weil Comedy war damals nur Lacher. Hauptsache Lacher, 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 wenn du Lacher, alles andere ist scheißegal, ja. Sondern die gehen auch davon, sondern diese Musiker aus der Counterculture nehmen auch ihre eigenen Beobachtungen, Gefühle und wollen das innerhalb ihrer Kunstform auch transportieren und mitgeben, nicht nur Leute befriedigen. So, und das ist so der Ansatz, wo ich sag so, ich habe halt dann George Carlin gesehen und habe dann gesehen, was das heißt, ne? Und dann habe ich halt alle, ich habe auch alle, also bis auf George Carlin und Richard Pryor habe ich auch fast alle live gesehen, also von Eddie Izzard über Louis C.K., Bill Burr, Eliza Schlesinger, Daniel Sloss, also wirklich, ich guck immer, habt alle gesuchtet und auch so gut es geht live verfolgt, so. Und das ist wirklich so meine Perspektive des Stand-Up-Comedians, dass er selber schreibt, selber inszeniert auf der Bühne und das dann selber performt auf der Bühne. Und diese Personalunion ist halt so selten, dass es eigentlich schade wäre, wenn man einfach nur hingeht, um Leute zum Lachen zu bringen, so, ne? Also wenn man einfach nur beliebige Witze einfach erzählt, ne? Und das ist so das, dem ich mich verschrieben habe, so. Und deswegen bin ich seit Jahren eigentlich dabei, einfach immer noch mehr zu suchen, zu feilen, wo geht's noch hin und so. Und deswegen, ja, also das weiß ich nicht, ob das Sinn macht, aber das ist so der Hintergrund.
Ich glaube, Katja, wir müssen jetzt einiges nachholen bei YouTube. Also ich hoffe, du hast die Namen alle mitgeschrieben.
Ja. Ich werde es nachher transkribieren lassen und ja, dann ChatGPT brennen bei mir.
Aber haben sich diese Vorbilder, Maxi, hat sich das in der Zeit auch geändert? Weil ja, also ich meine, jetzt in den letzten Jahrzehnten hat sich ja auch die Branche auch nochmal stark verändert, auch hier in Deutschland.
Ja, voll.
Hast du jetzt auch nochmal andere Leute entdeckt als diese US-Leute?
Ja, also es gibt auch, momentan, wir leben in einer goldenen Zeit, was Stand-Up angeht, also es ist wirklich geil, ist wirklich super, weil wir Instagram und TikTok und so haben das so krass verändert. Und vor allem auch Felix Lobrecht hat es so massiv verändert, weil im Schatten seines Erfolges, sage ich jetzt mal, haben halt überall diese Comedy-Clubs aufgemacht, ne? Downstairs, der erste war der Lucky Punch, Mittermeier hat so den ersten Lucky Punch in München gemacht und dann kam der Downstairs in Berlin. Jetzt hat Nightwash auch einen Club in Köln und ich war gestern im Comedy Club Düsseldorf, Hannover, in Krefeld of all places, ja, in Hamburg. Und es gibt jetzt einfach wirklich eine Live-Struktur für Stand-Up, die es vorher einfach noch nicht gab, die unabhängig vom Fernsehen funktionieren. Und da gibt's Leute wie den Björn von Morgenstern, dann gibt's Leute wie Florentin Osche, dann gibt's Anna Lucia und so, die so Namen, die jetzt abseits des Fernsehens einfach sich Namen erspielen können, so. Und da bin ich natürlich, also ich fahre jetzt auch auf diese Clubs hin und spiele da und bin da einfach da, so, weil die zeichnen alle auf, du kriegst überall das Material, so. Das ist heute alles viel demokratischer, als wie wenn jetzt, du warst früher immer angewiesen, dass TV Total dich einlädt oder dass RTL dich irgendwie sieht oder so. Und deswegen ist deutsche Comedy auch immer so ein bisschen verrufen, weil es halt immer dieselben 10 Namen sind, die überall im Fernsehen durchgereicht wurden, so. Und jetzt ist das komplett aufgebrochen. Also das, es gibt Comedians, von denen hat man noch nie gehört und die haben auf Instagram 150, 200.000 Follower und spielen 300er, 400er, 500er, manchmal auch 1000er Hallen so. Also das hat sich wirklich massiv verändert.
Ja, das klingt wirklich, also man merkt ja, man hört die Leidenschaft raus, die du hast eben für deinen Beruf, das, was du jetzt machst. Du stehst ja für ein sehr reduziertes Stand-up. Also da, du hast ein Mikrofon, du hast natürlich deinen Inhalt, Punkt. So, Bühnenbild sehr reduziert. Warum ist dir auch so diese Purheit so wichtig auf der Bühne?
Ja, weil ich finde, alles andere lenkt ab. Also ich bin ja sogar super kritisch, was Jingles angeht. Ne? Also wenn so Anfangs-Jingles oder so, weil ich finde halt dann immer, wenn du dir den ersten Applaus vom Publikum so erschleichen musst durch so einen Jingle, bitte begrüßen Sie Ihren und dann finde ich das schon weird. Also ich finde, also ich bin da, also das Ding ist, das habe ich halt auch noch aus meiner Anfangszeit übernommen. Ich wollte es halt einfach lernen. Ich wollte es einfach lernen und deswegen habe ich auf so viele Hilfsmittel verzichtet, wie es geht, ich kann ganz gut singen, aber ich kann nicht tanzen, deswegen, da war auch nicht viel. Aber für mich so dieses Puristische hat mich schon immer fasziniert, dieses Nichts, dass da einfach nichts ist. Das ist einfach nur ein Dude oder eine Dudin, die einfach da erzählt und so. Und einfach, dass da einfach wirklich einfach nichts ist, so. Das fand ich schon immer geil.
Handwerk.
Und hast du dann auch nie quasi einen Trainer, eine Trainerin, Coach oder irgendwas gehabt, sondern und hast es dir so immer so quasi durchs Machen und vielleicht mal von einem Kollegen einen Rat oder so, oder wie ist es dann abgelaufen bei dir?
Ja, also es gab halt wenig Stand-Up-Kompetenz in Deutschland. Gibt einfach wenig gute Leute, die Stand-Up wirklich verstehen und auch wissen, worauf es ankommt und die meisten Coaches sind Autoren, die nur schreiben, was ich immer einfach lassen würde. Ich würde es einfach immer lassen, weil jemand, der nur textbasiert an die Sache rangeht, der ignoriert 90%. So. Also es gibt Sätze, es gibt Jokes, wenn ich die auf dem Papier schreibe, sind das keine Jokes. Wenn ich die aber sage, dann sind das Jokes. So. Und diese Diskrepanz zu verstehen, ja, und deswegen, ich habe auch manchmal so Regisseure und so, das sind alles eher Theaterleute, das sind alles eher Leute, so, das sind nicht, die wollen dich dann zum Schauspieler machen oder die wollen dann irgendwas, die bringen dann andere Aspekte rein, wo du denkst so, ja, aber Kollege, hier geht's nicht darum, dass man es jetzt korrekt spielt, es geht darum, dass es jetzt funny ist, so, ne, und irgendwo habe ich da meinen Instinkt und aber trotzdem muss man sich strecken, so, ne? Also ich nehme jedes Set auf, also und guck's mir halt auch an Und beim nochmal hören, ach guck mal, da kann ich die Brücke zu dem
also
besser
jedes,
schlagen.
Also jedes Mal, jede Show.
Ja, soweit, ja. Ja, soweit. Also wow. Ich höre es mir nicht immer an, weil ich manchmal jetzt auch nicht selber nicht mehr hören kann, aber es ist durchaus so eigentlich so stichprobenartig, so 2-3 Mal im Monat, wenn ich irgendwo eine lange Autofahrt habe, hole ich mir die Aufnahme aufs iPhone und dann höre ich das einfach mal durch, dass ich so ein Gefühl, oder wenn ich länger mal nicht gespielt habe, dass ich mir das nochmal anhöre.
Aber worauf achtest du dann? Also geht es da um das Timing? Geht es da um, wie du hast jetzt gerade gesagt, die Übergänge? Und vor allem, das für mich Spannende ist jetzt, wenn du dann merkst, ah okay, der Übergang, das war jetzt nicht so gut, dann musst du ja beim nächsten Auftritt das ja wieder präsent haben und sagen, Achtung, das ist ja jetzt die Stelle, Maxi, die wolltest du besser machen.
Mir geht es nur ums Vergegenwärtigen. Also eigentlich nur, dass man sich's einfach anhört. Ja, und mittlerweile entweder ich kriege eine Inspiration, wo ich merke so, oh geil, ja, das kann ich eigentlich anders machen. Dann passiert schon mal, dass ich es am selben Abend dann wieder auf die alte Art und Weise machen. Und dann fällt mir, während ich auf der Bühne bin, ein, ach stimmt, du wolltest es ja anders machen eigentlich. Aber irgendwann mache ich es dann anders. Ja, also wenn dann am nächsten Abend oder so. Und dann baue ich das dann um. Also es ist so ein organischer Prozess. Organisch ist auch ein schönes Wort für, ich habe eigentlich nicht wirklich einen Plan, sondern ich mache halt einfach.
Ja. Aber als ich dich gesehen habe im Schlachthof in München, ja, da hast du, glaube ich, nach einer langen Pause gespielt, nach so sommerpausenmäßig. Und da hast du mir danach kurz erzählt, du hast quasi an dem Abend quasi das ganze Programm oder einen Teil völlig umgestellt. Also völlig anders, ganz anderer Weg als sonst immer, die, weiß ich gar nicht, dutzenden Male davor. Also es lebt die ganze Zeit.
Ja, weil es alt wird. Es wird für dich alt und dann ist einfach, ja, ich weiß nicht, was dann weg ist. So die die Energie ist dann so weg, so, und deswegen baue ich manchmal Sets einfach komplett um und überlege mir dann auf der Bühne, wie kriege ich es jetzt zusammen so. Dass ich sag mal so, wenn ich mir solche Aufnahmen dann anhöre, wie jetzt in München so, dann ist mein perfektionistischer Ansatz, denkt dann so, okay, das war jetzt nicht so optimal, wie es mein aber energetisch vom Live-Moment her sind die Abende oft stärker. So, ne, die Leute sind da näher dran, so habe ich den Eindruck. Aber ich habe München jetzt auch nicht mehr so im Kopf.
Was mir auch aufgefallen ist, Maxi, also gerade auch live, ich meine, ich kannte dich schon aus dem Fernsehen und so, aber das ist ja immer verzerrt irgendwie. Du bist irgendwie ein Meister der Pausen, des Aushaltens, würde ich vielleicht fast auch sagen, weil man muss es ja auch aushalten, ne? Wie hast du dir das drauf geschafft? Weil es war sicherlich nicht die ganze Zeit so.
Also das Ding ist halt, ich nehme mir nicht bewusst eine Pause, sondern ich habe immer irgendwie, keine Ahnung, ich habe immer schon dieses Gefühl zu warten oder auch einfach Stille aushalten lernen, ne? Also einfach so akzeptieren, weil das Ding ist, die Pause fühlt sich für dich ja 10-mal so lang an, wie sie wirklich ist. Aber wenn du überlegst, du hast jetzt so einen Abend von, also ich glaube, ich spiele 2 Stunden so, ne? Du brauchst einfach einen Moment, wo du als Zuschauer dich auch einfach mal kurz so sammeln kannst, wo du dich auch einfach mal so regulieren kannst, so, ne? Und deswegen, wie man die Pause aushält, so, das hat einfach damit zu tun, dass man einfach für sich weiß, dass man ja reicht, ne? Also das, also Stille nicht aushalten können, hat ja damit zu tun, dass man irgendwo das Gefühl hat, es reicht jetzt nicht, wenn ich einfach nur da bin. Ja, es reicht nicht. Ich muss jetzt noch was dazu machen. Ich muss jetzt noch Gas geben. Ich muss jetzt Leute überholen. Also es ist Unsicherheit. Ja, und als ich halt immer mehr gemerkt habe, so vor allem im Aufnahmen höre ich das dann immer wieder, als ich so, das ist mir so nach 6-7 Jahren, wenn du so in Mixshow spielst, wo du ja kurz bist, dann ey, geh hoch und baller, 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 hol die Leute, gewinn, 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 gewinn. Aber als ich dann in Solos gespielt habe, dachte ich mir so, boah, da ist überhaupt gar keine Connection zum Publikum, weil wenn du genau hinhörst, merkst du so, ah, guck mal, der jagt, so du jagst die Lacher, ne, und das kann auch geil sein, so, ne, das kann schon mega sein. Aber ich habe einfach gemerkt, so ich habe mich nie die angehört für mich einfach so, ne? Und dann hat's mir irgendwie nicht mehr gefallen. Und dann habe ich halt gedacht so, ich habe 2 Stunden Zeit, Alter. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jetzt sofort, wenn ich jetzt nicht sofort irgendwie eine geile Idee habe oder was mache. Und ganz ehrlich, das Publikum fühlt sich dann auch sicher, wenn jemand so was stehen lassen kann und so, ne? Das ist so meine Wahrnehmung. Ich habe es einfach geübt, ja, also einfach bewusst einen Joke gemacht und dann einfach wieder einfach einen Tacken mehr gewartet und in den Saal geguckt, den Saal wahrnehmen, ja, Leute angucken, wirklich im Raum sein und irgendwann kommt da so eine Natürlichkeit rein. Ja, am Anfang ist es ein bisschen cringy, ist so, ja, aber das, da kommt man dann hin, ja.
Lampenfieber.
Du hast vorhin schon das Stichwort gegeben, Unsicherheit auf der Bühne. Und wir haben ja in unserem Podcast eine Kategorie, die nennt sich Lampenfieber.
Ja.
Welche Rolle spielt das Lampenfieber in deinem Leben?
Ja, eigentlich keine große Rolle, weil ich hab's natürlich, aber so richtig, also gestern hatte ich einen Auftritt vor im Comedy Club Düsseldorf, da waren so, ich sag mal, 80 Leute. Und da war ich nervöser als vor meiner Show in Hamburg vor 600, ne? Also es ist einfach immer unterschiedlich, ja? Also das Ding ist, ich mach's jetzt auch schon eine Weile. Und irgendwann so, also ja klar, wenn ich bei TV Total auftrete, dann hast du schon ein bisschen Kopfkino oder so. Aber Lampenfieber ist für mich immer ein Symptom so, ah okay, ich glaube wieder, ich müsste jemand anderes sein. Ich müsste jetzt... Also das Hauptproblem, was ich bei mir sehe und auch was ich bei vielen anderen Performern, egal in welcher Art, Musik, Schauspiel oder so sehe, dass die Leute glauben, sie müssten jemand anderes sein. Ja, sie müssten eigentlich souveräner sein, sie müssten eigentlich lockerer sein, sie dürften eigentlich gar kein Lampenfieber haben, man müsste eigentlich das und das und das so. Und das ist halt das Ding bei Stand-Up so, was so schwer ist. Angenommen, es reicht tatsächlich, wie du bist. Also einfach mal angenommen, es müsste wirklich nichts passieren. Das ist für uns total schwer zu akzeptieren, weil wir natürlich in einer Leistungsgesellschaft leben und wir natürlich uns fortbilden müssen und besser sein und nach vorne und optimieren so. Aber dieses Lampenfieber, manchmal habe ich es nicht. Und ich mache mir selber auch keine Gedanken darüber, wann ich es habe und wann ich es nicht habe. Es gibt halt Auftritte, da habe ich Lampenfieber. So, aber ich will ja auf die Bühne und du willst ja in den Flow kommen. Und was will ich? Will ich hin und wieder mal Lampenfieber haben und Stand-Up-Comedian sein? Oder will ich niemals Lampenfieber haben und nur auftreten, wenn ich kein Lampenfieber habe? Dann trete ich vielleicht im Jahr 6 Mal auf oder so. Also das ist so, I don't know, ich denke da nicht mehr wirklich drüber nach. Deswegen... It's a part of it und man muss sich da auch nicht, man braucht es auch nicht wegkriegen, es ist auch völlig in Ordnung so. Man hat auch, was halt dazu kommt ist, man hat es dann halt auch echt so oft gemacht, dass man irgendwo mal merkt so, boah, selbst wenn mir gar nichts einfällt, kriege ich es irgendwie hin. So, ne? So.
Das kann ich mir fast bei dir gar nicht vorstellen, dass dir nichts einfällt, aber genau eben. Und hast du das hast du irgendwie dann, falls es mal ganz schlimm sein sollte, hast du da irgendwelche Rituale, irgendwelche Hilfen, was die du machst? Tigerst du ein bisschen rum oder ist es dann einfach, du akzeptierst es einfach, dass es da ist?
Ich tiger rum. Also wenn du andere Comedians fragst, die mich gut kennen, ich bin ein Rumtigerer. Ich laufe immer hin und her und überdenk nochmal jegliche Entscheidung, die ich im Leben getroffen habe, ob das alles so richtig ist. Ne? Aber klar, ich hatte zum Beispiel auch dieses Jahr hatte ich, letztes Jahr im Dezember hatte ich eine Weihnachtsfeier, ganz schlimmer Bomb, also ganz, also wirklich 40 Minuten, niemand gelacht, 600 Leute, ganz, ganz bitter so. Und dann bin ich einfach nach 40 Minuten runter, habe gesagt, Dankeschön. Und auch der Veranstalter, der war völlig, oh mein Gott, wie kann das sein? Und ich war da, mir war es nicht egal, aber es ist einfach nur so, warum glaubt jeder, dass sowas nicht passieren könnte? So, also sowas passiert halt, ne? Also du kannst es machen, wie du willst. Es gibt Autounfälle auf dieser Welt, es gibt schlimme Krankheiten, es gibt Leute so, und deswegen kann es auch mal sein, dass egal wie versiert du bist, dass halt ein Auftritt nicht klappt. So, also dieses dieser, und das ist dann auch nicht schlimm so, ne? Also es fühlt sich dann auch natürlich scheiße an, aber ich bin dann im Auto zurückgefahren und dachte mir so, ja gut, das war das, ne? So. Mhm. Und wirklich einfach zu sagen, so, das ist okay, ne? Das ist auch in Ordnung, wenn es in die Hose geht, das ist erlaubt. Und dann merkt man aber, dass es seltener in die Hose geht, ne? Also ich glaube, das war wirklich der einzige Auftritt so in den letzten 4-5 Jahren, der mal so extrem lief, so, aber hast du halt manchmal, ne? Und
aber glaubst du, es lag an dir? Oder es kann ja manchmal auch einfach sein, dass einfach die Connection zwischen Comedian und Publikum nicht da ist.
Publikum war schon sehr alt. Also das Publikum war schon einfach, das ist ja nicht schlimm, ne? Aber ich meine, jeder sollte ja auch das Entertainment bekommen, mit dem er was anfangen kann. So. Und was ich halt manchmal habe, ist Veranstalter, die mich cool finden, aber halt dann ein Publikum haben, was 60 plus ist. Und da kann ich dann auch keinen Vorwurf machen von den Leuten, dass die sagen, dass die jetzt meine Sachen nicht so gut finden. So. Aber ja, das hat man manchmal. Manchmal gibt es einfach ein Mismatch. Ja, gibt's manchmal.
Wie gehst denn du auf der Bühne damit um eigentlich, wenn du merkst, okay, jetzt irgendein Gag zündet überhaupt nicht? Also es kann ja auch sonst bei einem jüngeren Publikum mal vorkommen.
Ja.
Kommentierst du das? Lässt du es so stehen? Was machst du dann?
Das kommt ganz drauf an. Also das Entscheidende ist, sich einfach weitermachen. Ne? Also auch, wenn's ganz ruhig ist oder so. Bei dem Auftritt, von dem ich erzähle, da haben auch Leute angefangen zu reden und sind dann auch aufgestanden und so. Ne? Das ist dann auch schon so. Und ich frage dann auch, darf ich mich dazusetzen? Kann ich vielleicht mitreden? Was ist denn gerade das Thema? So, aha. Dann war da so ein Typ, der hat gesagt, wir unterhalten uns gerade, wie scheiße der Auftritt ist. Und dann habe ich gesagt, so, das finde ich ja sehr interessant. Ja, also Leute sind dann gnadenlos, ne? Aber dann hab ich gefragt, finden Sie das schlimm? Dann sagen sie, ja, das ist ja wirklich furchtbar. Also verdienen Sie Ihr Geld damit? Dann habe ich gesagt, ja, ich verdiene sehr viel Geld damit. Und noch eine gute Nachricht, der Auftritt dauert auch noch 30 Minuten. Ja, also wir müssen da jetzt durch miteinander.
Aber,
ja?
aber da bist du schon, also ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder so cool ist wie du in der Situation und so gefestigt ist. Also wow.
Ja, gut, da können schon auch ein paar Selbstzweifel sonst kommen, oder?
Ja.
Also, sagen dann, ich habe den Beruf verfehlt.
Ja, absolut. Also wirklich so wirklich Bomben für Leute, die einfach so frisch dabei waren. Ich weiß noch, ich habe meinen ersten TV-Total-Auftritt, bin ich auch gebombt. Das habe ich irgendwie 2 Wochen mit mir rumgeschleppt. So, ne? Also das kann wirklich an die Confidence und auch an die so an Selbstverständnis gehen, dass wenn man das so zulässt dann. Und das gehört dazu. Jeder Comedian ist an dem Punkt manchmal, ja. Und alle Großen sind gebombt. So, also es gibt einfach keinen Comedian, der nicht bombt. So, ne? Also, und das ist dann auch nochmal so eine andere Form von Freiheit, wenn man so überlegt. Oder neulich haben wir noch einen Auftritt. Ich bin neulich von Michael Mittermeier gebombt. Das war auch lustig. Das war auch lustig. Da war ich in seinem Club, Lucky Punch, Comedy Club, und wollte neues Zeug ausprobieren. Und Michi hat halt gehört, dass ich da bin. Und dann ist er vorbeigekommen. So, und dann wollte er sich's angucken. Und dann habe ich nur neues Zeug gespielt, wirklich jämmerlich verreckt. Wirklich jämmerlich. So jämmerlich. Ja, jämmerlich, wirklich schlimm, ja. Und dann war bei mir auch der Kopf so, Alter, du bombst gerade vor Michael Mittermeier. Ist das wirklich so? Aber er weiß auch, wie es läuft, so, ne? Also da war dann auch kein Thema. Und das Ding, das Entscheidende ist, wenn du solche Situationen durchlebst, ja, und du so nach 3x20 Minuten oder nach einem Tag oder so, bei mir, bei dem Bomb von Michael, da war es eigentlich, als ich mit ihm Backstage saß, dachte ich mir, ja gut, ne, das war's halt jetzt. Also, mehr ist es dann halt auch nicht. Wenn du sowas dann durchstehst und selber merkst, oh krass, ich komme damit eigentlich ganz gut klar. Klar, schüttelt mich ein bisschen so, ne, aber so ansonsten, niemand ist gestorben, so, ein paar Leute denken halt jetzt so, ne, aber das ist mir ja eh egal. Und das ist dann eigentlich die Freiheit, wenn du merkst, so, okay, wenn das Schlimmste, was passieren kann, dass ich einfach so ein bisschen, eine gewisse Zeit ein scheiß Gefühl habe, wenn ich damit klarkomme, ja, dann ist das nochmal ein neues Level an Souveränität. Wenn du einfach keine Angst davon hast, dass du manchmal der Depp bist oder dass manchmal Leute sagen könnten, boah, war das scheiße. Wenn du einfach die Scham, wenn du einfach siehst, guck mal, ich gehe ja gerade ein Risiko ein, wo ja eh die wenigsten bereit sind, das zu machen. Die wenigsten wollen ja auf eine Bühne und alle wollen den Applaus, alle wollen das Geld und die Aufmerksamkeit und so, ne? Aber wirklich einfach so dieses, was ist, wenn es nicht läuft? Weil du wirst auch Phasen haben, wo es nicht läuft. Du wirst auch Phasen haben, wo die Leute dich angucken werden und sagen werden, boah, bist du scheiße, ja? Das wollen sie dann nicht, ja? Aber damit, das muss man annehmen. Das muss man richtig embracen und sagen, yes, ja? Ich habe neulich mit einem Comedian, ich habe mein Special im Downstairs in Berlin aufgezeichnet und habe mit Gaston, der hat beim ein Comedian aus Berlin, mit dem, der hat meinen Opener gemacht. Und ich habe einfach zu ihm gesagt: So, unser Spruch war, wie war es nochmal? Ich glaube, abuse me, ja, oder misshandel mich oder irgendwie sowas, ne? Weil diese Angst, blöd dazustehen, oder diese Angst irgendwie, dass Leute glauben, ich bin lächerlich oder ich bin albern, so diese Angst vor cringe sein, ja, ist einfach ja sagen, wo man sagt, ja, ich bombe jetzt gerade vor Michael Mittermeier, yes, und ich bombe weltmeisterlich. Ich bombe da jetzt rein, so gut wie noch nie einer gebombt hat, Leute. Wenn ihr glaubt, ihr habt schon mal einen Bomben gesehen, dann guckt euch jetzt das mal an, wie ich das hier mache. So, nicht dieses, sondern wirklich sagen, yes, ja, her damit. Und da kann dann so eine neue, einfach so, hört sich jetzt so ein Coach-Satz, ne? Ja, einfach sagen, yes, ja sagen. Ja, geht voll in die Hose gerade. Yes.
Aber auch du hast eben einfach auch meisterlich gebombt, offensichtlich. Das ist es halt auch, ne?
Ja, ich fange dann an, das Publikum einfach zu beleidigen, weil ich es einfach eine Unverschämtheit finde. Das ist eine Unverschämtheit. Ja.
Ah ja, das ist diese Urgewalt, von der ich gesprochen habe, Katja, ganz am Anfang. Ja, ja. Das ist einfach geil.
Absolut. Wie war denn das dann eigentlich, wir kommen ja schon gegen Ende hin, deswegen eine Frage jetzt mal so abseits, wie war denn das beim Promi-Backen eigentlich? Also da war ja auch so das in Runde
Bombgefahr.
Zwei.
Bombgefahr und Lampenfiebergefahr.
Ja, hast also du auch einfach mal die Jury beleidigt, dass gesagt, ihr habt doch keine Ahnung, wie gut hier mein Marmorkuchen ist, oder?
Genau.
Ja.
Genau. Ja, klar. Also das Ding ist halt einfach, also was ich wirklich einfach für mich bemerkt habe, ich habe einfach immer recht.
Ah ja.
Nee, also wenn ich da beim Promi-Backen oder so bin, ich finde das erstmal geil, dass die fragen, weil die müssten ja nicht fragen. Und es ist halt einfach eine coole Sendung und dann versuche ich halt natürlich auch einfach meinen Beitrag so zu leisten, obwohl ich nicht so gut backen kann. Wobei mein Marmorkuchen war echt okay. Der war wirklich gut so. Aber es ist einfach so meine Art. Ich mache das ja nicht bewusst und es ist ja nicht so, dass ich Leute wirklich blöd finde. Das ist in den seltensten Fällen so. Mit Leuten, die ich blöd finde, rede ich gar nicht. Die ich mag, über die witzel ich und die ärgere ich immer so ein bisschen. Aber so, also niemand hat mehr Witze von mir abbekommen als Alain Frey, den ich total mag. Ja, den ich
sehr
super
guter
finde,
Schweizer
so.
Comedian an der Stelle.
Ja.
Unbedingt anschauen.
So, ne? Also es ist einfach so. So bin ich einfach so, ja.
Kannst du nicht abstellen. Bevor wir uns verabschieden, Maxi, was sind deine nächsten großen Sachen? Du bist noch mit Stabil auf Tour, aber ich habe gehört, da ist auch im Fernsehen was geboten bald.
Ja, wir haben jetzt 4 Folgen von meiner neuen Show im bayerischen Fernsehen aufgezeichnet. Die läuft ab März, läuft die. Das ist so eine Panel-Show, also genial daneben auf Bayerisch. So, also sehr, sehr funny geworden. Und wir hatten super Gäste dabei. Michael Mittermeier war dabei. Eva Karl Faltermeier, also bekannte Namen in Bayern, so richtig geil. Dann starte ich ein neues Podcast-Projekt, kommt jetzt bald, kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Und ich schreibe am neuen Programm. Und dann habe ich jetzt, glaube ich, im Dezember habe ich noch einen TV-Total-Auftritt. Ja, genau. TV-Total habe ich auch noch. Also ja, ist gut zu tun.
Das freut uns sehr.
Und bei uns warst du.
Und bei uns warst du, ja, genau.
Ja, absolut.
Ja,
absolut. Genau. Also, absolut.
Trotz Erkältung, ihr habt es vielleicht gehört, aber der Maxi, der zieht da trotzdem durch. Das ist ihm egal. Ja. auf ja. Deutsch gesagt. Ja. Scheißegal. Ja. Und das rechnen wir dir sehr hoch an, Maxi. Also vielen Dank für deine Zeit. Und gerne. Ich kann nur empfehlen, das Beste ist natürlich, ist es nice, Maxi irgendwie mit Videos zu sehen und in Shows und Happy Hour und was auch immer. Aber das Beste ist live. Es ist einfach so.
Ja. Ja, es ist wirklich so. Also, sorry, wenn ich da so arrogant mit einstimme. Aber es ist live einfach besser. Es ist live ja. einfach nochmal eine andere Geschichte. Ja, cool.
Ja, ich muss mal gucken, wann du hier ich bin ja im Allgäu, ich bin ja ganz im Süden Deutschlands. Ja, das heißt, wenn du hier mal irgendwo in der Nähe bist, muss ich mal schauen.
Ja, einfach www.maxikstettenbauer.de, alle Termine. Und dann sieht man sich mal.
Dann genau. Wissen wir Bescheid, genau. Vielen Dank für deine Zeit, Maxi. Gute Besserung. Gerne.
Danke sehr.
Und weiter ballern.
Danke, gute Zeit euch. Ciao, danke, servus.
Ciao.
Danke.
Das versendet sich. Der Podcast mit Katja Vogt und Clemens Nicol. Redaktion und Produktion, die beiden Hosts. Musik, Hansi Enzensberger und Manfred Mildenberger. Stimme, Maren Ulrich. Eine Produktion von Resi 1000 Volt 2025.
Ah ja, das war doch jetzt mal so ein richtiger Mutmacher von Maxi. Also Scheiter, Heiter, würdest du sagen, Katja? Also Bomben einfach jetzt. Ab jetzt wird nur noch gebombt.
Ja, blamier dich täglich. Das macht einen freier. Und das hat man ja dem Maxi auch wirklich angemerkt. So. Ja. Wenn du das einfach einmal erlebt hast auf der Bühne, dann beim nächsten Mal, wenn die Situation kommt, dann weißt du schon, ah ja, okay. Und ja, klar, also du stresst dich dann nicht mehr so und das ist eine super Haltung, gefällt mir sehr gut.
Gefällt mir auch sehr gut. Ich glaube aber, es kommt natürlich auch bei ihm ein bisschen raus, es war ein Prozess, da hinzukommen. Das hat er wahrscheinlich in seinen Anfangszeiten nicht so krass gut handeln können oder nehmen können auch im Nachhinein. Also diese Entwicklung, die man so als Performer, um ganz allgemein zu bleiben, macht, ist schon auch sehr spannend. Also ich scheiß mir auf Deutsch gesagt auch immer weniger, wenn ich auf einer Bühne stehe oder wenn ich vor dem Mikrofon sitze etc. Das war sicher zu meinen Anfangszeiten noch nicht so.
Es gibt ja diesen wunderbaren bayerischen Satz, scheißt du nix, dann fällt dir nix. Und da ist viel Wahres dran. Ja. Also natürlich darf die Professionalität nicht auf der Strecke bleiben. Es ist ja nicht beliebig, was wir da machen, aber es ist halt das Leben und es kann immer mal was schief gehen. Und wie auch der Maxi richtig gesagt hat, es stirbt ja keiner. Es ist keine Operation am offenen Herzen, sondern wir performen, wir moderieren, wir trainieren, was auch immer wir dann gerade eben machen auf der Bühne. Aber wenn da mal was daneben geht, dann so what?
Was überhaupt nicht daneben gegangen ist, was für eine Überleitung.
Wahnsinn.
Was jetzt, Katja, es ist ja so, du ballerst ja raus. Ne? Also,
ich bin eine Content-Maschine geworden.
Du bist eine, also die Leute fragen sich, was geht ab einfach?
Ja, schläft sie überhaupt noch?
Isst sie was? Trinkt sie was? Denn du hast nicht nur einen Kalender rausgebracht, jetzt vor kurzem, du hast gleich mal nachgelegt. Es gibt noch was von dir, ein neues Katja Vogt-Merch, will ich fast sagen. Nämlich, aber jetzt ganz andere Zielrichtung aufgemerkt, Kinder, ein Buch und das heißt Toni und sein Lampenfieber, eine Mutmachgeschichte für alle Kinder, die noch nicht gerne im Mittelpunkt stehen. Katja, ich frag dich ganz offen, wie bist du darauf gekommen?
Legst du da jetzt eigentlich so Werbemusik drunter?
Kann ich machen. Soll ich das?
Ja, also es kommt dann einfach noch besser rüber. Also
ja, okay, ich mach's.
Ja, wobei beim Homeshopping haben sie das ja auch nicht, aber das fände ich schon schön, wenn wir jetzt da so Werbung
machen. Okay, ja, kommt drunter. Ist kein Problem.
Wie bin ich drauf gekommen? Das hat einen gar nicht so schönen Grund, denn ich habe ja, wie du weißt, als Trainerin hier mit Menschen zu tun, die ihre Performance verbessern möchten, die souveräner, sicherer auf der Bühne stehen wollen. Und natürlich ist das Lampenfieber da ein Thema, habe ich ja schon ganz oft gesagt.
Aber das sind alles Erwachsene.
Das sind alles Erwachsene. So. Und was aber immer wieder rauskommt, ist, dass so der Ursprung der Versagensangst, der Bühnenangst, der Auftrittsangst ganz häufig in der Kindheit liegt. Also in Situationen, wo ein Auftritt mal war, vom Nikolaus, das Gedicht in der Schule, ein Theaterstück. Und da hat halt irgendwas nicht geklappt. So. Und dann wurde mit diesen Kindern damals nicht so umgegangen, wie man sich das wünschen würde. Also, dass man sagt, okay, kann mal passieren, mach's aber weiter, sondern einfach, da wurden unschöne Sachen gesagt. Oder auch Kinder, die einfach gerne im Mittelpunkt stehen wollen, denen man aber sagt, jetzt sei doch nicht so, jetzt stell dich nicht im Mittelpunkt, ist ja lächerlich, was du da machst, blamierst dich doch nur, oder sei still, die Erwachsenen sprechen. Also wirklich so, das, was wir als negative Glaubenssätze kennen, das bleibt bei Kindern hängen. Und dann sitzen die bei mir als Erwachsene und haben immer noch damit zu tun. Und das hemmt die Menschen unglaublich. Und ich bin davon überzeugt, dass wir bei Kindern anfangen müssen, dass die Freude am Präsentieren haben, Freude daran haben, auf eine Bühne zu gehen, für ein Theaterstück, im Chor mitzusingen, ein Instrument zu spielen, egal was auch immer. Und dass Kinder ermutigt werden dürfen, gestärkt werden dürfen. Und dafür ist dieses Buch da. Und da geht es eben um den Toni und sein Lampenfieber. Und der Toni hat eben eine Hauptrolle ergattert im Schultheater und da freut er sich riesig drüber. Das Problem ist halt, der Toni schaut lieber mit seinem Opa Fußball, als dass er sich wirklich vorbereitet. Und dann eben auch diesen Moment auf der Bühne, wo gar nichts mehr funktioniert. So.
Da geht ihm der Arsch 1:1000, wie unser alter Chorleiter immer gesagt hat.
So ist es. Und dann wird er halt ausgelacht. Also es ist wirklich, oder wie der Maxi sagen würde, total gebombt. So. Und das ist nicht gut. Und dann hat aber der Toni das große Glück, dass er eine Mutter hat, die sich sehr gut mit dem Thema Bühne auskennt und die ihm große Tipps gibt zum Thema Lampenfieber und auch sein Rivale, sein Freund, also sein Klassenkamerad Felix, der ihn erst total doof findet und auslacht. Die zwei werden dann noch Freunde. Und in diesem Buch, also es ist nicht nur eine Geschichte, sondern in diesem Buch gibt es wirklich ganz konkrete Tipps für Kinder, wie sie mit Lampenfieber umgehen, mit der Aufregung umgehen. Und das ist aber nicht alles, weil es gibt die Geschichte. Und dann gibt es aber noch ein Mut-Workbook.
Also Mut mit M-U-T, ne? Das muss man auch dazu sagen.
Mut.
Genau. Mutig sein.
Genau, und da können die Kinder dann wirklich selber mal so in sich gehen. Also zum einen geht es darum, warum heißt es eigentlich Lampenfieber? Und dass die Kinder auch mal überlegen, wann habe ich eigentlich Lampenfieber? Und dann können die das ankreuzen. Die können auch mal so zum Beispiel ausmalen, wo sie selber auch so das Lampenfieber spüren und sich auch daran erinnern, wann waren sie denn selber mal mutig. Und da ist auch so ein Plan drin zum Beispiel, dass die Kinder sich eintragen können. Mensch, wann übe ich denn eigentlich? Ich habe ein Referat, aber wann nehme ich mir wirklich vor zu üben? Weil ohne das funktioniert es ja dann eben nicht. Und wir kümmern uns auch um, ich habe das genannt, so Meckergedanken, dass Kinder ja auch schon oft vielleicht so denken, oh, das schaffe ich eh nicht und ach Gott, und warum denn ich und wie sollen das klappen und so. Und dass auch die einfach da ermutigt werden. Also es ist für Kinder von 8 bis 12, eben lang Tipps gegen Lampenfieber und auch für Eltern und für alle, die mit Kindern zu tun haben, eine Erinnerung dran. Ja, dass Kinder sich auch was trauen dürfen und dass Kinder ermutigt werden. Dass man auch zu seinen Kindern zum Beispiel sagt, Mensch, bestell doch mal selber im Restaurant oder ruf doch mal selber beim Pizzadienst an oder ruf mal selber beim Arzt an und mach einen Termin aus. Also einfach so diese kleinen Situationen im Alltag, wo wir vor anderen sprechen müssen und dass die Kinder sich trauen. Und dieses Buch gibt es jetzt ganz neu, druckfrisch, bislang noch in meinem Shop und bald aber im Buchhandel. Ja.
Im gut sortierten Buchhandel.
Im gut sortierten Buchhandel. Genau. So ist es. weil wir ja kurz vor Weihnachten sind, Clemens, würde ich jetzt einfach mal einen raushauen. Ich würde einfach mal drei Bücher verlosen.
Verlosen?
Ich würde einfach mal drei Bücher verlosen.
Wie soll es ablaufen? Wir müssen uns das jetzt ausdenken.
Na gut, also wir haben ja einen Instagram-Kanal. So, und ja, da, wenn man uns folgt und da gibt es dann einen aktuellen Post und da einfach in die Caption gucken, wie es so schön heißt. Und dann gibt es einen Lostopf. Wir haben ja schon so viele Dinge verlost.
Naja, was haben wir alles verlost?
Und wir haben ja auch schon Gäste, haben wir uns ja auch schon
ausgelost. Ja, das war toll.
Damals. Das wird toll, da kam die Dana dann zu uns.
Das sollten wir mal wieder machen, einen Platz verlosen bei uns.
Stimmt.
Aber wer weiß, was das neue Jahr dann bringt.
Ja, genau, also Toni und sein Lampenfieber, wen es interessiert und wer noch auf der Suche ist nach einem wirklich nützlichen Geschenk. Also damit können Kinder und Erwachsene was anfangen.
So, jetzt machen wir die Werbemusik wieder aus.
Okay, alles klar, danke.
Und sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ja, mal schauen, ob wir dieses Jahr noch eine Folge hinkriegen. Ansonsten hören wir uns nächstes Jahr und gehen direkt in die Weihnachtspause.
Ja, also lasst euch überraschen. Wir sind natürlich sehr motiviert, dass wir noch eine Folge raushauen, aber es ist halt, man weiß es nicht.
Man weiß es
nicht. Ein bisschen immer von unseren Gästen ab.
Finde ich auch, ja.
Wir haben halt vor Weihnachten auch viel zu tun, deswegen.
Ja. Also dann, macht's gut.
Tschüss.